Genau, also neues Feature war ja gerade die Mehrkonferenz von Hatteln lernen heißt Siegen lernen. Also insofern ist auch hier in der Vignette die Flipchart. Ja, John, du ahnst überhaupt gar nicht, wie ganz unglaublich wunderbar mir dein Zeugnis in mein heutiges Predigtthema reinpasst. Ach so, hat er mich gewusst, ja, umso besser. Da bin ich einmal auf der Toilette und schon passieren die wunderbarsten Dinge, genau. Wer von euch kennt die anarchistische Pogo-Partei? Das sind einige, schon mal gewählt. Die anarchistische Pogo-Partei, die gibt's also wirklich, ist aber doch eher so in dem Bereich Satire-Partei einzuordnen. Und der bekannteste Slogan der anarchistischen Pogo-Partei lautet, Arbeit ist scheiße. Ja, da gab's richtig Wahlplakate so, wo das auch groß drauf stand. Und meistens ist es so bei der Partei, wenn es irgendwie gut läuft, dann haben die Wahlergebnisse im Promillebereich. Allerdings haben die auch einmal in den 80er Jahren bei irgendeiner Wahl mit dem Slogan Arbeit ist scheiße in Elmshorn in Schleswig-Holstein 10,3% geholt. Also weiß nicht genau, ob das mal erforscht worden ist, was da die Hintergründe waren, aber es ist doch zumindest mal ein beeindruckendes Ergebnis. Ja, wie gesagt, es ist eine Satirepartei und so würde ich natürlich auch diesen Slogan einordnen, Arbeit ist scheiße, aber was ich doch wahrnehme, ist, dass es immer mehr Leute gibt in unserer Gesellschaft, die so eine gewisse Müdigkeit haben, was so dieses ganze Thema Konsum angeht, Karrierestreben. Und was ja damit auch eigentlich so ein ganzes Stück weit einhergeht, ist ja so eine Müdigkeit auch zu sagen, also ich weiß nicht, ob ich bereit bin, hier irgendwie 60 Stunden in der Woche oder mehr irgendwie am Schreibtisch zu verbringen. Weil das ja auch ein Stück weit die Voraussetzung ist, dass du überhaupt Karriere machst, dass du richtig großes Geld verdienst, in der Regel zumindest. Und eben, ich nehme es bei immer mehr Leuten wahr, dass die sagen, also das irgendwie, ich kann es jetzt nicht sehen, dass ich irgendwann mal mit 80 endgültig die Augen zumache. Mein letzter Gedanke wird sein, hätte ich nur mal mehr Zeit am Schreibtisch verbracht. Und dem will ich eigentlich jetzt heute auch schon Rechnung tragen. Und manchmal, das ist jetzt aber auch nur so am Rande bemerkt, stelle ich da auch so eine leichte Verächtlichkeit fest gegenüber Menschen, die das einfach anders sehen und einen anderen Zugang zum Thema irgendwie Arbeit und Geld verdienen und so haben. Und da denke ich mir manchmal so ein bisschen, ich weiß nicht, ob so eine Voraussetzung für diese leichte Verächtlichkeit nicht auch ist, dass man selber schon ganz schön hoch auf der Karriereleiter und in der Gehaltsklasse einsteigt. Weil ich überlege mir so, wenn du beim Paketdienst arbeitest, da kommst du auch locker auf deine 60 Stunden in der Woche und gucken musst, dass du überhaupt irgendwie von Monat zu Monat über die Runden kommst mit deinem Mindestlohn, dann ist wahrscheinlich so die Verachtung für Leute, die sagen, also Karriere machen, besserer Job, mehr Geld verdienen, nicht ganz so ausgeprägt. Aber das, ja, wie gesagt, ist nur eine Überlegung am Rande. Eigentlich geht es mir heute darum zum Einstieg, dass ich so wahrnehme, dass es viele Menschen gibt, für die Arbeit eigentlich so ein notwendiges Übel ist. So, naja, klar musst du arbeiten gehen, von irgendwas musst du ja leben. Aber eigentlich wäre es auch schön, wenn ich es nicht müsste. Und mit dieser Haltung gehen viele, viele Menschen von Montag bis Freitag auf Arbeit oder wann auch immer die Arbeitszeiten halt eben sind. Und ich möchte mir in meiner heutigen Predigt mal Gedanken machen über die Frage, wie Gott eigentlich das Thema Arbeit sieht. Und das, weiß ich nicht, vielleicht klingt es im ersten Moment so ein bisschen dröge als Thema, weil, ich meine, sind wir mal ehrlich, die meisten von uns haben ja eh keine Wahl, also wenn du nicht gerade Multimillionär bist, ist ja am Ende des Tages, naja, nicht wurscht, was Gott dazu sagt, aber ob das Gott toll findet oder blöd findet, arbeiten gehen wirst du morgen wahrscheinlich trotzdem wieder. Und trotzdem ist es eine Frage, die eigentlich wirklich total relevant ist für unsere ganz konkrete Jesus-Nachfolge in unserem ganz konkreten Alltag. Und es wird auch im Lauf der Zeit, Lauf der Predigt hier deutlich werden. Also lasst euch einladen, euch mal auch auf diese Frage einzulassen, welche Meinung hat eigentlich Gott zum Thema Arbeit? Und ich möchte da gern drei Aspekte beleuchten, ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Da gibt es sicher auch noch einen vierten und einen fünften und keine Ahnung. Drei sind mir heute Morgen wichtig. Und der erste Aspekt, so jetzt hier Special Effect. Wahrscheinlich kann es hinterher eh kein Mensch lesen. Der erste Aspekt hat damit zu tun, woher kommt eigentlich Arbeit, biblisch gesehen. Genau, also für alle, die es schlecht lesen können, der erste Aspekt ist der Ursprung von Arbeit, biblisch gesehen. Die Bibel fängt ja bekanntlich damit an, dass Gott die Welt geschaffen hat und alles, was darin ist. Und wir lesen im ersten Buch Mose, Kapitel 2, zweiter Vers, am siebten Tag vollendete Gott sein Werk und ruhte von seiner Arbeit aus. Also offensichtlich hat Gott diese Welt nicht mal eben irgendwie so erschaffen, sondern das war Arbeit für Gott und er durfte sich am siebten Tag ausruhen davon. Warum hat Gott die Welt erschaffen? Jetzt die Bienchenantwort theologisch gesehen ist, Gott hat die Welt geschaffen zu seiner Ehre. Kannst du nachlesen, zum Beispiel bei Jesaja 43 oder Psalm 19, sind solche Stellen, wo das nochmal so zum Ausdruck gebracht wird. Gott hat die Welt zu seiner Ehre geschaffen. Aber gleichzeitig lesen wir in dieser Schöpfungsgeschichte auch von Wesenszügen von Gott, die da sehr, sehr deutlich sichtbar werden. Wir lesen zum Beispiel, dass Gott zutiefst Liebe ist und eine Sehnsucht nach Beziehung hat. Auch das war ein Grund, dass Gott den Menschen geschaffen hat. Gott hat Sehnsucht nach Beziehung. Und das ist was er in uns reingelegt hat. Jeder Mensch hat eigentlich eine Sehnsucht nach Liebe und Beziehung. Wir sind in seinem Ebenbild geschaffen. Und wir sehen bei Gott nochmal was Zweites. Wir sehen, dass es in Gott irgendwas gibt, irgendeinen Drang, ein Streben, wie auch immer du das nennen willst, Neues zu schaffen, Ordnung ins Chaos zu bringen. Und auch hier hat Gott uns nach seinem Ebenbild geschaffen. Auch in uns Menschen liegt so dieses Streben, dieses Bedürfnis, schöpferisch tätig zu sein, wie auch immer man das dann für sich füllt, irgendwie ordnend tätig zu sein. Ja, und es gibt jetzt manche Menschen, wenn man so die Wohnung sieht, hat man seine Fragezeichen, aber grundsätzlich ja, schöpferisch tätig sein, ordnend tätig sein, das liegt wirklich in uns Menschen drin, weil wir im Ebenbild Gottes geschaffen sind. Und das sehen wir auch, wenn wir gucken, wie Gott den Menschen beauftragt, in diesem Garten Eden zu schalten und zu walten, den Gott dort geschaffen hat. Wir sind immer noch im ersten Buch Mose, Kapitel 2. Da lesen wir in zwei Versen, Gott der Herr brachte den Menschen in den Garten Eden, er sollte ihn bebauen und bewahren. Und zwei Verse weiter, und Gott der Herr formte Erde aus Erde alle Arten von Tieren und Vögeln, er brachte sie zu Adam, um zu sehen, welche Namen er ihnen geben würde. Und Adam wählte für jedes Tier einen Namen. Jetzt warum Adam? Das hat auch damit zu tun, dass hier in dieser Schöpfungsgeschichte sozusagen Eva noch gar nicht geschaffen war. Adam sieht diese ganzen Tiere und stellt fest, da ist aber nichts dabei, was zu mir passt. Und dann sagt Gott, und es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Und daraufhin wird Eva geschaffen. Und das ist der Grund, warum hier erstmal nur von Adam die Rede ist. Aber was wir hier sehen, ist bei Adam, er ist schöpferisch tätig, ordnend, bewahrend. Das ist der Auftrag Gottes an den Menschen im Garten Eden. Und ich mag das sehr so in meiner schwäbischen Heimat, wo ich ursprünglich herkomme. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, da gehen Leute ja nicht arbeiten. Was machen Leute dort? Schaffen, genau. Ade, ich gang schaffen. Und das ist im Prinzip auch völlig egal, ob du in irgendeiner Form produzierend tätig bist oder ob du Nachtwächter bist und einfach auf den Monitor guckst, dass da nichts geklaut wird. Das ist alles Schaffen. Und das finde ich ein echt schönes Wort. Ich gehe schaffen, weil das auch ein bisschen was ausdrückt, was Gott in uns Menschen reingelegt hat. Auch wenn es einem natürlich manchmal mäßig göttlich vorkommt, je nach Job, aber es steckt in uns drin. Wir sehen also den Unterschied zwischen dem Paradies, dem Garten Eden und der Welt, in der wir jetzt und hier leben, ist nicht, dass es jetzt Arbeit gibt und ja, Arbeit kommt, weil der Herr den Acker verflucht hat und was weiß ich. Arbeit gab es damals schon, aber der Unterschied ist Mühsal, Ausbeutung, Unterdrückung. Das ist der Unterschied, aber nicht, dass es Arbeit gibt. Und wir sehen in der Bibel, dass es auch im Himmel Arbeit geben wird. Ich habe einen Freund, der hat mal gesagt, naja, im Himmel, da werde ich dann den ganzen Tag Ferrari fahren. Vielleicht, wenn du Paketbote wirst, aber auch im Himmel wird es Arbeit geben. Wir lesen in Jesaja 65 und da sozusagen ziehe ich jetzt wieder so ein paar Verse zusammen, weil dazwischen einiges steht, was jetzt für unser Thema heute nicht so wichtig ist. Da steht, sagt Gott, siehe, ich erschaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Ja, den Satz kennen wir auch aus der Offenbarung. Und dann sagt Gott hier, dann leben die Menschen in den Häusern, die sie erbaut haben und essen die Früchte der Weinberge, die sie gepflanzt haben. Sie werden nicht mehr bauen und ein anderer wohnt darin. Sie werden nicht mehr pflanzen und ein anderer isst. Denn mein Volk wird so lange leben wie die Bäume und meine Erwählten werden das genießen, was sie erarbeitet haben. Es wird Arbeit geben, aber keine Unterdrückung, keine Ausbeutung. Keiner, der dir das wegnimmt, was du dir erarbeitet hast. Das ist der Unterschied zwischen dem Paradies und dem Himmel einerseits und der Welt, in der wir heute leben. Und jetzt ist man vielleicht so ein bisschen versucht zu sagen, also das ist ja doof, eigentlich hatte ich gehofft, dass ich im Himmel nicht mehr arbeiten muss. Aber die Wahrheit ist, es ist eigentlich echt eine gute Nachricht. Ich weiß nicht, ob ihr auch so Leute kennt, mir fällt da eine Person ein, die gar nicht bei uns in der Gemeinde ist, auch nicht im Dunstkreis unserer Gemeinde, und die kenne ich aber schon ziemlich lang. Und das ist so ein Mensch, der irgendwie gefühlt überhaupt keinen Antrieb hat, irgendwas aus seinem Leben zu machen, irgendwas mit seinem Leben zu machen. Wir reden da jetzt noch gar nicht über Karriere oder so. Aber es ist ein Mensch, der seit 10, 15 Jahren völlig zufrieden damit ist, auf dem Sofa zu sitzen, Fernsehen zu gucken, jeder Jobcenter-Maßnahme möglichst erfolgreich zu widerstehen, wo man irgendwie so das Gefühl hat, da ist null Drang da, irgendwie irgendwas anderes zu machen. Und ich habe mich mal mit der Maria Heinig unterhalten, die ist ja Psychotherapeutin, wie viele von euch wissen, und da habe ich so zu ihr gesagt, naja, aber so von deinem fachlichen Hintergrund her, wo ziehst du denn die Grenze, wo du sagst, jemand hat einfach tatsächlich, also jemand hat eine Depression, und das kann ja eine Folge von Depression sein, auch diese Antriebslosigkeit, und einem Menschen, wo du, naja, mal hart ausgedrückt halt einfach sagst, du bist einfach ein fauler Sack. Und die Maria hat gesagt, also eigentlich ist schon allein diese Antriebslosigkeit ein deutlicher Hinweis darauf, dass jemand wirklich ein psychisches Problem hat. Das hängt nicht davon ab, ob derjenige irgendwie so einen subjektiven Leidensdruck hat in dem Moment oder ob er ganz happy ist damit. Aber schon allein, dass ihm genau das fehlt, dieses, ich habe irgendwie so ein Bedürfnis, was zu machen mit meiner Zeit, mit meinem Leben, mich irgendwie sinnvoll zu betätigen, wenn dir das fehlt, ist das ein Zeichen, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Und ich gehe nicht davon aus, dass im Himmel irgendwelche Dinge mit uns nicht in Ordnung sein werden. Und deswegen ist es eine gute Nachricht, dass es im Himmel die Möglichkeit geben wird, sich sinnvoll und schöpferisch und ordnend und bewahrend und bebauend zu betätigen. Ich glaube, es wäre stinklangweilig, wenn es nicht so wäre. Bemerkung am Rande. Also es gibt, ihr kennt ja dieses Lobpreislied, ja ewig werden wir vor dir stehen. Und mir geht's immer so, ich lasse ein bisschen die Hosen runter her, aber also ich finde einen schönen Lobpreisabend und so echt total super, aber diese Vorstellung, dass es irgendwie ewig geht, also darf man das sagen, dass ich das irgendwie so mich dann frag, also ist das nicht so nach 1, 2, 3.000 Jahren irgendwann auch? Ja. Aber genau, ist einfach meine kleine Welt. Jedenfalls ich denke, es ist echt eine gute Nachricht, dass es im Himmel Arbeit geben wird. Und dann eben ohne Ungerechtigkeit, ohne Mühsal, ohne Ausbeutung. Aber wir können was Sinnvolles tun. Und das ist sozusagen hier nochmal die wichtige Ergänzung. In einer gewissen Weise sind wir Menschen zur Arbeit oder für die Arbeit geschaffen. Und natürlich nicht nur. Und zuallererst mal sind wir zur Ehre Gottes geschaffen. Aber dass wir arbeiten, schöpferisch tätig sind, das hat was damit zu tun, wie wir geschaffen sind. Das ist der erste Aspekt, der mir heute wichtig ist, wenn es darum geht, was sagt eigentlich Gott zum Thema Arbeit. So, dann gibt es einen zweiten Aspekt, auf den will ich nur relativ kurz eingehen. Den nenne ich die zwei Seiten des Pferdes. Genau, die zwei Seiten des Pferdes sind ja bekanntlich die, von denen man runterfallen kann. Und ich denke, so die eine Seite des Pferdes, von der man runterfallen kann, ist die, die ich ja vorher auch schon angesprochen habe. Das ist diese Haltung, naja, Arbeit ist halt ein notwendiges Übel. Das ist völlig doof, muss jetzt aber halt sein. Und möge uns Gott irgendwann von diesem Fluch befreien, arbeiten zu gehen oder zu arbeiten. Und ich denke, es ist ja vorher auch deutlich geworden, warum das eigentlich eine unbiblische Haltung ist. An der Stelle möchte ich einfach auch nochmal sagen, hey, lasst uns das wirklich richtig hören. Das Thema ist jetzt nicht, dass es Menschen gibt, die aus konkreten Gründen in ihrer konkreten Jobsituation unglücklich sind, sondern das Thema ist einfach diese grundsätzliche Haltung, die ich dem Thema Arbeit entgegenbringe. Und eben, Arbeit ist eigentlich was Schlechtes, was das Übles, was halt nur einfach sein muss, ist die eine Art vom Pferd runterzufallen. Die andere Art ist metaphorisch wie wörtlich gesprochen das genaue Gegenteil. Das ist so eine Haltung, in der sich eigentlich das komplette Leben um Arbeit dreht, wo Arbeit das Wichtigste im Leben wird, Arbeit und Karriere. Martin Luther hat mal sinngemäß gesagt, das, was dir in deinem Leben das Wichtigste ist, das ist dein Gott. Das, was dir in deinem Leben das Wichtigste ist, das ist dein Gott. Und wenn dieses Wichtigste in deinem Leben was anderes ist als Gott selber, dann nennt es die Bibel einen Götzen. Ein Götze ist alles, was dir in deinem Leben wichtiger ist als Gott. Und ich denke, Arbeit und Karriere, die haben absolut das Potenzial, zum Götzen zu werden. Und das ist die andere Art und Weise, vom Pferd runterzufallen. Und ich finde immer so, die Schwierigkeit ist ja, also ich behaupte jetzt mal, wir sind ja alle in irgendeiner Form aufs Arbeiten angewiesen oder keine Ahnung, wir haben einen Partner, der, also irgendwie müssen wir alle Geld haben. Und es ist die Schwierigkeit, wie merke ich denn jetzt eigentlich, wird das jetzt hier ungesund oder wie gehe ich damit um? Und ich finde immer so ein ganz guter Lackmustest ist so dieses ganze Thema, wie geht's mir eigentlich mit dem Sabbat? Und da rede ich jetzt noch nicht mal drüber, dass ob du jetzt irgendwie ganz konsequent einen Tag in der Woche lang nichts tust, was irgendwie mit Arbeit zu tun hat, obwohl das ja eigentlich das ist, was Gott uns sehr nahe legt, um nicht zu sagen, er fordert das eigentlich von uns. Sondern ich rede darüber, ob ich das überhaupt noch schaffe zu sagen, ey, ich kann Feierabend machen, ich kann irgendwie Auszeiten machen, sei es, dass ich mal im Urlaub fahre, sei es, dass ich einfach mal wirklich einen Tag in der Woche habe, oder wenigstens eine Zeit in der Woche, wo ich nicht irgendwie ständig doch mal nach den E-Mails gucke, wo ich nicht gedanklich bei irgendwelchen Projekten bin auf Arbeit. Und das finde ich immer, das ist so ein ganz guter Lackmustest, ob mir Arbeit eigentlich wichtiger ist als diese Zeiten der Erholung, die Gott uns ja eigentlich auch verordnet. Auch wiederum übrigens am Rande bemerkt, ich habe mal einen total spannenden Vortrag gehört von jemand, der irgendwo aus England in der Vineyard, der gesagt hat, wir haben mal als Familie entschieden, wir wollen mal wirklich ein Jahr versuchen, diesen Sabbat so zu halten, wie Gott uns das eigentlich ins Stammbuch reinschreibt. Also wirklich zu sagen, wenn es irgendwie geht, tun wir, also bei denen war es nicht Sonntag, weil der selber auch Gemeindeleiter ist, aber bei denen war es der Samstag, ist ja eigentlich auch der Schabbes, ne? Also an diesem Samstag tun wir nichts als Familie, was mit Arbeit zu tun hat. Und wir versuchen das irgendwie zu schaffen, dass wir die Kinder ins Boot holen, dass sie sagen, wir machen unsere Hausaufgaben nicht am Samstag und ich mache keine Arbeitstermine am Samstag, alles, was dazugehört. Und sie haben so gesagt, das fand ich spannend, sie haben schnell gemerkt, dass das mega umkämpft war. Also da passieren auf einmal Dinge, wo du halt sagst, ja, da musst du jetzt aber schon reagieren. Und ständig irgendwie was, wo du sagst, nee, du musst echt drum kämpfen um diesen Sabbat. Aber sie haben auch gemerkt, das macht auch geistig gesehen wirklich was mit uns. Das ist nicht nur eine schöne Erholung, die wir dann haben, was ja auch schon super ist, sondern es macht wirklich geistlich was mit uns. Finde ich eine total spannende Sache. Aber wie gesagt, das nur am Rande bemerkt. Es geht an der Stelle für mich wirklich darum zu sagen, ist für mich Arbeit das Wichtigste oder kann ich überhaupt Arbeit noch loslassen für begrenzte Zeiten? Und wenn ich das nicht kann, ist die Frage, ist mir dann, wenn mir das schon nicht wichtiger ist, irgendwie zu Kräften zu kommen, hätte ich so meine Fragezeichen, ob mir Gott nicht vielleicht auch unwichtiger geworden ist als diese Arbeit. Zweiter Aspekt, genau, ich wollte es kurz halten, die zwei Seiten des Pferdes. Und schließlich ein dritter Aspekt, den will ich dann wieder ein bisschen ausführlicher angucken. Weltliche Arbeit als geistliche Berufung, habe ich das genannt. Paulus schreibt im Römerbrief, Kapitel 12, Vers 1, weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, liebe Brüder, Klammer auf, und liebe Schwestern, Klammer zu, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein, ein Opfer, an dem Gott Freude hat. Das ist ein Gottesdienst, wie er sein soll. Euer ganzes Leben, das ist schon eine recht umfassende Ansage. Das ist die Gemeinde, ist klar, aber das ist auch der Job, dem ich nachgehe, das ist die Nachbarschaft, in der ich lebe, das ist der Supermarkt, in dem ich einkaufen gehe, das ist meine Familie, meine Freunde, eben mein ganzes Leben. Wie sehr ist das eigentlich so in meinem Alltag, wenn ich so mittendrin stecke, wirklich in meinem Bewusstsein, auf meinem Schirm, dass eben dieser Alltag, diese Arbeit, der ich nachgehe, und all diese Sachen Teil meiner geistlichen Berufung sind? Oder geht es mir manchmal eher so, dass ich so ein bisschen, naja, es gibt halt quasi so mein frommes Leben, wenn ich im Gottesdienst bin und im Hauskreis und irgendwo, und dann gibt es halt noch so meinen Alltag, und eigentlich sind das so ein bisschen fast wie zwei Welten. Und ich habe neulich von einer Umfrage gehört, das war unter Jesus-Nachfolgern in den USA. Und da ging es genau um diese Frage, also wie sehr verknüpfst du eigentlich deinen Glauben, deine Jesus-Nachfolge mit deinem schnöden Alltag, in dem du halt auch von Montag bis Samstag drin steckst. Und da wurden verschiedene Fragen dazu gestellt und das Ergebnis fand ich spannend. Es ist dabei rausgekommen, dass 34% der Befragten, also alles Jesus-Nachfolger, alles Leute, die von sich sagen, ja, na klar bin ich Christ, 34% sagen, also mein Glaube und mein Alltag, in dem ich so lebe, das ist für mich, sind zwei Welten. Das ist eigentlich völlig voneinander getrennt. Also sagen die nicht so wörtlich, aber das kommt einfach raus, wenn du bestimmte Dinge halt abfragst. Und jetzt, damit meine ich, also klar, ja, sind es schon Leute, die sagen, ich klaue jetzt kein Büromaterial, weil das macht man als Christ nicht und ich bescheiß nicht beim Fahrtenbuch und ich begrabsch auch nicht die Sekretärin und so. Also ich sage nicht, ja, die leben nicht, wie man irgendwie als Christ leben sollte. Aber in gewisser Weise muss man halt auch mal ganz hart sagen, ist es eigentlich kein Unterschied zu jedem anständigen Atheisten, der halt auch nicht klaut und nicht bescheißt und keine Frauen angrabscht und all solche Sachen. Also 34% sagen, mein Glaube hat eigentlich nichts Konkretes mit meinem Alltag zu tun. Dann gab es 38%, die, ich nenne es mal so, eine passive Bereitschaft haben, sich von Jesus gebrauchen zu lassen in ihrem Alltag. Also was ich meine ist, das sind Leute, die sagen, also wenn es mich jetzt irgendwo echt anspringt und ich merke, da ist gerade irgendwas, naja, da bin ich jetzt aber echt gerufen, als Nachfolger von Jesus auch in irgendeiner Form aktiv zu werden, dann bin ich bereit dazu, solche Gelegenheiten auch zu nutzen. Und das meine ich mit passiver Bereitschaft. Und dann gibt es 28%, die gesagt haben, oder wo das eben so sich rauskristallisiert hat, dass sie wirklich in ihrem Alltag proaktiv nach Gelegenheiten schauen, sich von Jesus gebrauchen zu lassen, möglicherweise auch mal die Extrameile zu gehen, wo sie das Gefühl haben, das ist dran, und einfach wirklich zu gucken, wo kann ich für Menschen ein Segen sein. Und je nachdem fängt es damit an, dass sie immer wieder morgens einfach beten, Jesus, was ist heute dran? Wo willst du mich heute gebrauchen? Und gib mir wirklich diese Geistesgegenwart. Ihr wisst, ich mag diese Formulierung Geistesgegenwart in jeder Bedeutung des Wortes, weil genau darum geht's. Jesus, gib mir diese Geistesgegenwart, dass ich die Momente erkenne und mich dann von dir gebrauchen lasse. Und es kann dann bedeuten, dass man zum Beispiel seine Kollegen auf dem Schirm hat und einfach immer mal wieder nachfragt, hey, wie geht's dir? Und das nicht nur als Floskel, sondern das auch ernst meint, hinguckt, hinschaut, dass man Leute bewusst ermutigt in seinem Umfeld. Das kann bedeuten, dass man aufsteht, wenn man merkt, hier werden Leute in meiner Firma gemobbt und eigentlich könnte ich sagen, das geht mich nichts an, aber hey, als Jesus-Nachfolger, das geht mich was an. Oder dass ich irgendwie ein Praktikant in der Firma ist oder ein neuer Kollege und ich sage, komm, ich nehme den so ein bisschen an die Hand und schaue, dass der gut reinkommt und irgendwie alles findet und irgendwie weiß, was er tun soll und so. Und natürlich auch bedeutet das, wenn ich irgendwie merke, da ist eine Tür offen, um Leuten Gebet anzubieten oder ihnen was von Jesus zu erzählen, auch das zu tun. Und manchmal sind solche Türen nicht offen, ist auch völlig in Ordnung. Wir müssen Leuten nicht Fragen beantworten, die sie nicht gestellt haben, aber manchmal ist sie eben offen und diese Gelegenheiten zu nutzen. 28% sagen, in meinem Alltag bin ich proaktiv am Ausschau halten nach solchen Gelegenheiten. Und ich würde uns an der Stelle auch einladen wollen, diesen Begriff Arbeit, von dem ich jetzt auch immer wieder gesprochen habe, ganz bewusst weiter zu fassen als einfach so die ganz klassische Erwerbstätigkeit, die es ja selbstverständlich auch gibt. Wenn jemand zu Hause ist und zu Hause im Sinne von nicht erwerbstätig und für die Kinder da ist, dann sind halt nicht die Kollegen und der Praktikant dieses Umfeld, dieser Ort der Berufung, dann ist es der Spielplatz, dann ist es der Krabbelkreis, dann sind es natürlich auch die Kinder, ist ja klar. Und wenn jemand gerade eben studiert, dann ist eben der Hörsaal und die Mensa dieser Ort der Berufung. Und es ist einfach die Frage, wie sehr habe ich das auf dem Schirm? Gehe ich auf den Spielplatz mit meinem Kind und habe ein Bewusstsein, hier ist ein Ort meiner geistlichen Berufung. Jesus, was hast du? Hast du was vor mit mir heute? Sitze ich im Hörsaal und stelle mir diese Frage. Und wenn jemand arbeitslos ist, dann ist diese Arbeitslosigkeit nicht Teil deiner Berufung, aber trotzdem hast du einen Alltag und trotzdem begegnest du Menschen und das ist Teil deiner geistlichen Berufung. Dieser Alltag, diese Begegnung mit Menschen. Und wenn du Rentner bist, dann hast du einen Alltag und dann hast du Begegnungen mit Menschen, bist vielleicht auch irgendwo ehrenamtlich aktiv. Das ist ein Ort oder das sind Orte deiner geistlichen Berufung. Und jetzt geht es dir vielleicht so, dass du so sagst, ja, alles schön und gut, aber ich habe eine mega volle Agenda, ich habe eh schon 1000 Dinge zu tun, ich habe einen anstrengenden Job, ich habe 3 kleine Kinder zu Hause, ich engagiere mich noch in der Gemeinde, ich mache dieses, ich mache jenes. Was soll ich denn noch alles machen? Das jetzt auch noch. Naja, und die Wahrheit ist, wenn man sich von Jesus gebrauchen lässt, führt das schon immer wieder mal Dinge, also dazu, dass man vielleicht auch Dinge tut, die man nicht tun würde, wenn man sich von Jesus eben nicht gebrauchen lässt. Also ich will an der Stelle nicht sagen, so naja, das ist alles, na, da kostet alles überhaupt gar nichts. Aber für mich der springende Punkt ist, dass ich sage, das Geheimnis in dieser Art und Weise, wirklich sich Jesus zur Verfügung zu stellen, wirklich seinen Alltag als Ort von geistlicher Berufung zu sehen, ist nicht, dass man da jetzt irgendwie noch 1000 Aktivitäten obendrauf packt. Das ist nicht der springende Punkt. Sondern der springende Punkt ist, mit welcher grundsätzlichen Haltung und Einstellung gehe ich ran in diesen Alltag, begegne ich Menschen, tue ich die Arbeit, die ich eben tue. Und das ist eigentlich das Geheimnis. Und lasst mich das euch an einem Beispiel festmachen, wie das die Christina und ich mal sehr konkret erleben durften. War es in dem Fall nur gerade nicht auf Arbeit, sondern im Urlaub, aber ist ja auch schön. Also unser letzter großer Urlaub, den wir hatten, da waren wir zusammen auf Kreta, in so einem mittelgroßen Hotel, waren so ungefähr 100 andere Gäste noch, Hauptsaison. Wir hatten Halbpension, also das bedeutet, du hast auch jeden Abend in diesem Hotel gegessen. Und so gegen Ende des Urlaubs kam dann so der Oberkellner, die hatten da noch einen Oberkellner, der kam so auf uns zu und hat uns angesprochen und so sinngemäß gesagt, also ja, also Angestellte in Hotels reden ja auch über die Gäste, wenn die Gäste gerade nicht dabei sind. Er hat so gesagt, im Namen so von uns Kollegen, von uns Kellnern wollten wir Ihnen einfach mal sagen, bei Ihnen haben wir nie das Gefühl, dass wir einfach nur Bedienstete sind. Und das ist für uns was Besonderes. Es gibt nicht viele Gäste, die uns das Gefühl geben, dass wir einfach Menschen auf Augenhöhe sind. Und da waren wir erstmal schon ganz schön überrascht, weil ja, es ist ja nicht so, dass wir vorher uns hingesetzt haben und gesagt haben, Jesus, zeig uns, wie wir diesen Kellnern klar machen können, dass sie auch Menschen sind. Sondern im Gegenteil, ich war eigentlich eher überrascht, dass sie sagen, also eigentlich ist es für uns eine Seltenheit, dass uns das jemand so spiegelt. Und dann habe ich natürlich so für mich reflektiert, so, naja, aber hä, also wie kommen die jetzt drauf, dass es so was haben wir gemacht, dass das bei denen so rüberkommt? Und so, was mir einfach so aufgefallen ist, dass du gemerkt hast, ja, es war einfach, wir haben das total wertgeschätzt, dass die Angestellten in dem Hotel wirklich freundlich, wirklich engagiert waren. Und da haben wir auch einfach kein Geheimnis draus gemacht. Da haben wir jetzt nicht irgendwie einen riesen Tralala draus gemacht, aber es war immer wieder mal so ein Satz, Mensch, das ist ja toll. Da kommt ein Kellner und der kriegt irgendwie mit, du willst am nächsten Tag da und dorthin fahren. Und dann erzählt er dir einfach, oh, ich habe euch noch 3 Tipps, was ihr euch dort auch noch angucken solltet in der Gegend, das lohnt sich. Und da einfach zu sagen, ach Mensch, das ist ja nett oder irgendwie so. Oder dass wir auch einfach, naja, so in einer gewissen Weise uns halt auch einfach für diese Menschen interessiert haben. Also da gab es zum Beispiel eine Kellnerin, die hat erzählt, eigentlich bin ich Kinderkrankenschwester in Athen und im Zuge dieser ganzen Wirtschaftskrise bin ich einfach gefeuert worden und jetzt muss ich halt irgendwo in einem Touristenhotel kellnern. Und dann einfach zu sagen, ach Mensch, das ist ja echt hart. Ist mir nicht scheißegal, dass das so ist, sondern wow, ich wünsche Ihnen wirklich, dass Sie da auch wieder so in dem Job arbeiten können. Ich sehe ja, wenn Sie mit Kindern hier im Hotel umgehen, wie sehr Ihnen Kinder eigentlich am Herzen liegen. Oder eben dieser Oberkellner, der gesagt hat, naja, er macht das irgendwie schon seit 20 Jahren, diesen Job, und das heißt für ihn, er ist immer zur Hauptsaison dort auf Kreta und seine Familie lebt eigentlich woanders. Also so in diesen Sommermonaten, da sieht er seine Kinder irgendwie 1-2 Mal an einem Wochenende. Und ansonsten verdient er halt das Geld, von dem die Familie das restliche Jahr so mehr oder weniger lebt. Und auch da zu sagen, hey, das ist mir nicht scheißegal, das ist hart. Und da muss ich nicht einen langen Vortrag halten, da muss ich kein seelsorgliches Gespräch führen, aber ich kann einfach irgendwie zu erkennen geben, wow, Mensch, das ist hart. Nicht mehr, nicht weniger. Und das hat dazu geführt, dass der dann hinterher zu uns hinkam und gesagt hat, also im Namen der Kollegen wollten wir Ihnen einfach mal spiegeln, das ist was ganz Besonderes für uns, wie Sie mit uns umgehen. Und das ist für mich so ein Beispiel dafür, dass ich sage, das Geheimnis ist gar nicht so sehr, irgendwie 1000 Zusatzaktivitäten drauf zu packen und Pläne zu fassen und was weiß ich was, obwohl das auch alles gut ist, wenn die Kapazitäten da sind, sondern das Geheimnis ist eine grundsätzliche Haltung, eine grundsätzliche Einstellung, wie ich Menschen begegne, wie ich meinen Alltag lebe, wie ich der Arbeit nachgehe, die ich eben tue. Und genau deswegen sind diese ersten beiden Aspekte auch so wichtig, für diesen dritten Aspekt. Ich habe am Anfang gesagt, ihr erinnert euch, das wird eigentlich noch richtig konkret für meine ganz, ja, konkrete Jesus-Nachfolge in meinem Alltag. Wenn mir meine Arbeit und meine Karriere das Wichtigste ist im Leben, also auf jeden Fall ist es mir vielleicht wichtiger als Jesus, dann hat das Auswirkungen auf meine Fähigkeit, einfach wahrzunehmen, was Jesus hier und heute mit mir vorhat. Was mir einfach nicht das Wichtigste ist, ob ich diese Entscheidung bewusst treffe, oder ob es eine Entscheidung ist, die unbewusst gefallen ist. Wenn für mich Arbeit einfach so ein notwendiges Übel ist, im Sinne von, ja, ich schlage da am Montagmorgen auf und denke mir, ach scheiße, wenn nur schon wieder Freitagnachmittag wäre, dann hat das Auswirkungen auf meine Offenheit, dort wirklich proaktiv zu gucken, wo ich zum Segen werden kann für Menschen. Weil ich eigentlich gar keinen Bock habe, dort zu sein. Und es ist mir sehr bewusst, wenn ich das alles so erzähle, dass es Jobsituationen gibt, die richtig ätzend sind, aus ganz verschiedenen Gründen. Ja, sei es, dass man einfach total überlastet ist, sei es, dass du in deinem Job eigentlich gar nicht die Möglichkeit hast, dich zu entfalten mit dem, was du alles kannst und weißt, oder dass du einen schwierigen Chef hast, dass du mit deinen Kollegen nicht, ja, also was auch immer, es gibt ganz viele Gründe. Und was ich an der Stelle sagen möchte, ist, es ist keine ungeistige Haltung, wenn man sich selber sagt, hey, das fordert mich echt heraus. Es ist nicht so, dass ich an meine Arbeitssituation denke und sofort rosa Wölkchen und Glückseligkeit empfinde, sondern das fordert mich heraus. Und das ist nicht ungeistlich, wenn einem das so geht. Und es ist auch nicht ungeistlich, wenn man sagt, ich prüfe für mich selber, ob das einfach auch möglich ist, mich beruflich zu verändern, ob es dran ist, mich beruflich zu verändern. Auch das ist nicht ungeistlich. Aber der springende Punkt ist für mich, dieses proaktive Ausschau halten nach Möglichkeiten, sich von Jesus gebrauchen zu lassen, das ist selbst dann möglich, wenn ich in meinem Job nicht hundertprozentig glücklich bin. Oder vielleicht sogar, wenn ich recht unglücklich bin mit allem. Weil Jesus mich auch in solchen Situationen gebrauchen kann. Und im besten Fall erlebe ich das vielleicht sogar so, dass ein Job, der mich herausfordert, weil er mir total sinnlos vorkommt, dadurch erträglich wird, dass ich sage, aber das gibt dem ganzen Sinn. Dort begegne ich Menschen, bei denen ich mich von Jesus gebrauchen lassen kann und so blöd die eigentliche Tätigkeit ist. Deswegen macht es Sinn, dorthin zu gehen. Und wir haben das ja auch bei uns als Gemeinde in unserer Gemeindemission so niedergeschrieben, dass wir gesagt haben, wir wollen eigentlich Menschen dazu ermutigen, sie trainieren, sie equippen, wie man heute so schön sagt, dass sie wirklich Jesus diesen Alltag zur Verfügung stellen, um genau diese Sicht zu entwickeln. Weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein, ein Opfer, an dem Gott Freude hat. Das ist ein Gottesdienst, wie er sein soll. Und wir, so sagen wir, streben jetzt hier gerade sehr in Richtung Ministry-Zeit. Ich möchte gern die heutige Ministry-Zeit mit einer Aktion einläuten, die wir in diesem Jahr immer wieder auch in regelmäßigen Abständen machen wollen, einfach um unter anderem auch, um das so ein bisschen sozusagen für uns zu vergegenwärtigen, dass unser Alltag auch unser Ort der geistlichen Berufung ist. Ich würde euch mal bitten, jetzt im Anschluss, wenn ich das alles fertig erklärt habe, dass ihr so in Gruppen von 2 bis 3 Leuten zusammengeht und möglicherweise jetzt vielleicht auch nicht direkt immer die Ehepartner, weil das hätte ja auch den Effekt, dass wir uns als Gemeinde besser kennenlernen, wenn nicht nur die Ehepartner sich gegenseitig was erzählen. Und dann geht es um 2 Dinge in diesen 2- und 3er-Gruppen. Das erste ist, dass ihr euch mal ganz kurz drüber austauscht, also mal kurz vorstellt, wenn ihr euch nicht kennt, ist klar, und dass ihr euch ganz kurz drüber austauscht, wo bin ich eigentlich morgen um die gleiche Zeit? Also wo bin ich am Montag um 11.25 Uhr? Was werde ich da machen? Und das zweite ist, wofür können wir dort in dieser Situation, in der ich dann bin, beten? Gibt es einen Kollegen, von dem ich mir wünschen würde, dass er Jesus kennenlernt? Muss ich vielleicht mit meinem Kind zum Kinderarzt? Muss ich was auch immer? Ihr wisst, ihr kennt euren Alltag. Was ist so ein Punkt, für den wir jetzt zusammen schnell mal beten können, für diese Situation, Montag, Vormittag, 11.25 Uhr. Und da werden wir uns ein paar Minuten dafür nehmen und danach werden wir sozusagen auch noch eine Zeit haben, die normal, das klingt so abgeschmackt, aber einfach so hier